Darauf beruht schließlich alles andere. Denn wenn du körperlich und emotional nicht auf dem Damm bist, wird jeder Bereich deines Lebens in Mitleidenschaft gezogen. Der Verzicht auf die Befriedigung deiner Bedürfnisse zugunsten anderer ist der schnellste Weg in den Burnout. Wohin führt es denn, wenn du den Anliegen deiner Mitmenschen auf Dauer Vorrang gewährst? Zur Verbitterung im Gewand vermeintlicher Selbstlosigkeit. Wovon niemand etwas hat. Mit der Zeit nimmst du die Leute, denen du doch eigentlich helfen wolltest, als Belastung wahr und gibst aus leerer Hand. Schließlich beraubst du dich selbst der Freude des Gebens, weil es sich eher anfühlt, als würde dir mehr und mehr genommen. Rund um die Uhr alles für alle tun kannst du einfach nicht. Und in dem Moment, wo du das erkennst, wirst du dich gleich sehr viel wohler fühlen, weil du dich nicht länger an übermenschlichen Maßstäben messen musst. Du kannst nicht mehr geben als dein Bestes. Und dieses Beste hängt ganz davon ab, wie gut du dich um dich selbst kümmerst. Hier einige Beispiele für praktizierte Selbstfürsorge. Allmorgendlich 10 Minuten, in denen du dich zentrierst, bevor du den Tag so richtig beginnst. Nach dem Aufwachen nicht als erstes zum Handy greifen. Einen Yoga- oder Sportkurs belegen. Sich für das Erreichen der eigenen Ziele verantwortlich fühlen. Klare Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben. Lange Spaziergänge. Sich in schwierigen Situationen vor einer Reaktion erst einmal Zeit nehmen. Zeiten festlegen, um gesunde Mahlzeiten für die Woche vorzuplanen. Natürlich wird es auch Zeiten geben, in denen du mit einer Situation oder Anforderung konfrontiert wirst, die dir ein Umplanen und Verschieben dieser regenerativen Aktivitäten abverlangen. Dann ist deine Anpassungsfähigkeit gefragt. Ein einwöchiger Verzicht auf die guten, gesunden Gewohnheiten wirft dich wahrscheinlich noch nicht aus der Bahn. Aber ab einem Monat könnten die ersten Probleme auftreten. Wichtig ist, dass du nach einer Unterbrechung so bald wie möglich wieder anfängst und deine Self-Care-Praxis nicht länger aufschiebst. Wobei du dich weder bewerten noch gar verurteilen musst. Denn wenn du alles hast und bist, was du brauchst, um dich gut zu fühlen, verfügst du auch über sehr viel mehr Energie, die du in den Dienst deiner Umwelt stellen kannst. Solltest du bemerken, dass du viel zu oft Ja sagst und kaum Zeit für dich selbst hast, kannst du mal die folgende Übung ausprobieren und sie vielleicht sogar regelmäßig durchführen. Der Verzicht auf die Befriedigung deiner Bedürfnisse zugunsten anderer ist der schnellste Weg in den Burnout. 4 Fragen, die du dir stellen kannst oder sollst, bevor du Ja sagst. Erstens. Möchte ich das hier wirklich gern tun? Zweitens. Habe ich auch genügend Kapazitäten, um Ja dazu zu sagen, ohne meine eigenen Bedürfnisse vernachlässigen zu müssen? Drittens. Angenommen, es winkt eine Belohnung. Ist sie die Zeit und Energie wert, die ich aufzubringen habe? Viertens. Würde ich mich erholt oder ausgelaugt fühlen, wenn ich das in Frage Stehende tun würde? Grundgedanke. Was du nicht annimmst, nimmt dich ein. Wie es bei vielen anderen LichtarbeiterInnen, nämlich denjenigen von uns, die sich nachhaltig berufen fühlen, anderen zu helfen, der Fall ist, erwuchs auch bei mir der Wunsch, mehr Liebe, Licht und Freude ins Leben zu bringen, aus der Erfahrung von Schmerz und Dunkelheit. Da ich, was Privates angeht, sehr zurückhaltend bin, habe ich mich über diesen Teil meiner Vergangenheit bisher nur selten geäußert. Selbst denjenigen Menschen gegenüber, die mir am nächsten stehen. Deshalb fühlt es sich ganz komisch an, jetzt hier auf der Couch zu sitzen und dir, einer mir ganz fremden Person, davon zu erzählen. Aber um dir alles vermitteln zu können, was ich zu sagen habe, muss ich mit dir solidarisch sein und mich selbst auch an meine Worte halten, damit du siehst, dass wir einander, was unsere Erfahrungen betrifft, vielleicht doch gar nicht so fremd sind. Aufgewachsen bin ich in ziemlich stürmischen Familienverhältnissen. Mein Vater war schwer von Methamphetaminen abhängig und meine Mutter hatte große Schwierigkeiten, 4 Kinder sowie ein Neugeborenes allein durchzubringen. So verrückt aber war es nicht immer gewesen. Als sich meine Eltern kennenlernten, betrieb mein Vater einen kleinen Verlag für Schulzeitungen. Nachdem das Unternehmen den Bach runtergegangen war, arbeitete er aushilfsweise als Mechaniker. Um seiner Rolle als junger Vater besser gerecht werden zu können, nahm er, als meine Mutter schwanger wurde, einen Job in einer Firma für Grundstückserschließungen an. Dort machte er schnell Karriere und blieb nachts lange auf, um die Bauordnung zu studieren und sich über die Branche zu informieren. Als er immer erfolgreicher wurde, verließ er die Firma und machte sich auf dem Gebiet der Grundstücksentwicklung selbstständig. In der Stadt, aus der ich stamme, machte er sich schnell einen Namen. Aber es wurde nur zu bald zu einer umgekehrten vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte, als die Drogensucht die Regie über sein Leben an sich riss. Ich kam zur Welt, nachdem meine Mutter nach Jahren der Sucht noch einmal kurz versucht hatte, die Familie wieder zusammenzubringen. In dem ganzen Chaos, von dem mein Vater umgeben war, inklusive jeder Menge Dramen und zum Teil grässlicher Zeitungsartikel, wurde ich zu meiner Oma in den auf der Südinsel gelegenen Heimatort meiner Mutter geschickt. Monate später erklärte meine Oma, deren gesundheitlicher Zustand sich rasant verschlechterte, ihr würde das alles zu viel, und reichte mich an eine Cousine weiter, die bereits einen kleinen Sohn hatte. In der Hoffnung, mir dadurch ein schöneres Leben fernab von jeglicher Drogensucht ermöglichen zu können, willigte meine Mutter in meine Adoption durch besagte Cousine ein. Aber wie es das Schicksal wollte, erfuhr mein Vater von diesen Plänen und verweigerte seine Zustimmung. Er nahm Kontakt zu meiner Cousine auf und besorgte ihr Flugtickets, damit sie mich zu ihm brachte. So kehrte ich im Alter von 2 Jahren nach Auckland zurück zu meinem Vater und den Geschwistern. Mein Vater bestand darauf, dass wir bei ihm lebten und sich meine Mutter 1 Jahr von uns fernhielt, damit wir so etwas wie eine Beziehung zu ihm herstellen konnten. Was meine Mutter nicht wusste, dass wir die meiste Zeit in der Obhut von Nannies oder ganz allein waren. Ich habe nur ganz vage Erinnerungen an Momente, in denen ich am ganzen Leib zitterte, während meine Mutter vor Angst vor meinem Vater weinte und schrie. An Momente, in denen sie mich in eine Decke packte, auf den Rücksitz des Wagens legte und bis zum Morgengrauen mit mir durch die Stadt fuhr. An Besuche, die wir meinem Vater abstatteten, wo immer er gerade lebte. Ich erinnere mich an schmutzige Matratzen auf dem Boden, an kaputte Fensterscheiben und improvisierte Vorhänge. Als ich vielleicht 7 oder 8 Jahre alt war und mich mit SchulkameradInnen zum Spielen verabreden wollte, haben deren Eltern es unterbunden. Ich weiß noch, manchmal haben die anderen Kinder so laut über mich getuschelt, dass es noch mehrere Reihen weiter hinten zu hören war. Als Kind habe ich mich für die Entscheidungen geschämt, die mein Vater getroffen hatte. Denn mir war aufgefallen, dass sich das Verhalten von Leuten mir gegenüber in dem Moment änderte, in dem sie von meiner Herkunft erfuhren. Da kam ich auf eine Idee. Wenn ich niemandem Einblick in mein Leben gewährte, würden sie sich auf meine Person fokussieren, nicht auf das Kind eines Drogensüchtigen, sondern einfach auf mich, Amber.